Hallo und herzlich willkommen im Generation Vibe Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Vibecademy und freue mich riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Du bist dir richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815-Leben und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Aber nicht nur das, denn ich stelle dir hier auch regelmäßig Unternehmer und Personalverantwortliche vor, die es in ihrem Unternehmen anders machen und eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn es darum geht, sich für die Bedürfnisse der Generation Y und Z als Arbeitgeber gut aufzustellen. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Heute spreche ich mit Menguhan Ünver. Mengu gehört selbst zur Generation Y an und er hat mit 27 Jahren zum ersten Mal gegründet. Nach Stationen bei Google in Dublin und Appirus hat er erkannt, dass das Unternehmertum die einzige Berufung ist, die ihn mit Glück erfüllt. Wir haben eine sehr ähnliche Mission, die wir auf unterschiedlichen Wegen verfolgen, nämlich, dass Menschen ihren Traumjob finden. Dazu hat er 2017 die All-in-One-Recruiting-Plattform Taledo gegründet, über die wir auch in dem Interview sprechen werden. Wir sprechen aber auch darüber, was aus seiner Sicht Gründer mitbringen müssen, was für ihn persönlich die Motivation zum Gründen war und er verrät auch noch, welche Frage man sich als allererste stellen sollte, wenn man unzufrieden im Job ist und sich beruflich neu orientieren möchte. Du siehst, in dem Interview ist auf jeden Fall ganz viel Mehrwert für dich drin und nicht nur dann, wenn du dich für die Gründerszene interessierst, sondern das Interview ist für alle hörenswert. Deshalb starten wir jetzt auch direkt. Viel Spaß beim Hören und hinterlasse mir super gerne ein Feedback zu der Folge bei Instagram. Viel Spaß! Lieber Menguhan, herzlich willkommen im Generation Y Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Juliane, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf ein tolles Gespräch.
Ja, magst du dich einmal zu Beginn einmal kurz vorstellen, damit die Hörer wissen und Hörerinnen, mit wem wir es heute zu tun haben?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Menguhan, kurz Mengü. Ich bin einer der Mitgründer bei Taledo.com, einer Plattform für digitales Recruiting. Ich selbst komme aus dem Süden Deutschlands, aus der Nähe von Reutlingen, wo ich geboren bin und studiert habe. Das heißt, ich habe einen klassischen BWL-Studiengang abgeschlossen in Reutlingen. Mich hat es dann nach dem Studium in die Internetwirtschaft geschlagen. Ich war bei Google für 2 Jahre nach dem Studium und bin dann nach Berlin gekommen, um unter einem Inkubator ein Unternehmen zu gründen, was wir dann relativ schnell allerdings verlassen haben, um zusammen mit meinem Bruder Mel und meinen Mitgründern Marcel und Julius ein Internetunternehmen zu gründen. Und es geht ja heute darum, Unternehmertum, Berufung finden. Und bei uns war es, also vor allem bei mir und meinem Bruder, war es schon relativ früh klar, dass wir mal gründen werden, da wir schon mit 14 bestimmte unternehmerische Aktivitäten hatten.
Wow, also schon sehr früh. Und das war auch eine Frage von mir heute.
Ja.
Zuerst die Business-Idee im Raum stand oder zuerst der Wunsch zum Gründen? Und jetzt habe ich ja schon rausgehört, also letzteres dann. Also war
genau
klar, dass du gründen möchtest.
Definitiv. Also ich habe während meines Studiums sehr viele Praktika gemacht, sogar eins davor. Insgesamt hatte ich 2 Jahre Praktika und bereits da war ganz klar, dass ich nicht Arbeitnehmer sein werde, sondern irgendwann mal ein eigenes Unternehmen haben werde. Und das muss in einem drin sein, ja, dieses Gründertum, dieses passionierte, ich sag's mal aggressiv ehrgeizige, weil Gründen ist sehr, sehr schwierig, ist überhaupt nicht glamourös und eigentlich das Härteste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Und um das zu machen, muss man schon diesen Drive in einem drin haben, etwas bewirken zu möchten, etwas aufbauen zu möchten.
Woher kam das bei dir? Also der Wunsch, sind deine Eltern auch Unternehmer oder bist du überhaupt so in dahin
gute gekommen? Gute Frage. Also familiär, meine Eltern sind beide Nicht-Akademiker. Mein Vater war zwar Lehrer aus der Türkei, allerdings musste man damals, um Lehrer zu werden, in der Türkei nicht studieren. Das war so eine Art Lehrerausbildung. Dann ist er nach Deutschland gekommen, war hier als Türkischlehrer also mein Background ist sehr türkisch,
ja,
in den 70ern nach Deutschland gekommen. Und meine Mutter war ebenfalls Arbeiterin ihr Leben lang. Und sag mal so, also finanziell waren es nicht die besten, war es nicht die beste Lage, in der wir aufgewachsen sind. Und ich denke mal, das prägt etwas, ja. Mhm. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Richard Branson war das. Ein gewisser Intellekt plus finanzielle Schwierigkeiten in der Kindheit erzeugt einen sehr hohen Drive. Mhm. Und ich denke mal, diese Kombination hat es erzeugt. Nichtsdestotrotz gibt es, denke ich, auch eine genetische Komponente, weil mein Opa, meine Onkels waren auch allesamt Gründer.
Ah ja, ja, spannend.
Ja.
Und wie hat dein Umfeld dann reagiert, als du gesagt hast, du möchtest gründen? Weil ich erlebe das oft, dass irgendwie gerade Menschen, die eben noch, die keine Gründer sind und nicht selbstständig sind, dass die oft so Vorbehalte haben. Gerade auch so Lehrer, jetzt ja, zumindest in Deutschland ist es ja so, dass das eher die Menschen sind, die sehr auf Sicherheit aus sind. Wie waren die Reaktionen?
Ja, das ist tatsächlich in Deutschland so, dass jetzt Gründer nicht sehr beliebt sind im Vergleich. Ja, in anderen Ländern ist es ja komplett anders. Beispiel, ich gebe mal das Beispiel, wenn man jetzt die Berichterstattung über N26 beispielsweise liest, was ja eines der erfolgreichsten deutschen Startups ist, dann ist, würde ich schätzen, ist es zu 80% negativ. Ja. Und in anderen Ländern ist es genau umgekehrt. Ja, die Gründer sind ja quasi Superstars. Mein Umfeld hat das eigentlich schon erwartet, weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe auch im Studium meinen Freunden gesagt, ich werde mal gründen mit meinem Bruder zusammen. Und was anderes gibt's für mich nicht, deshalb kam es unerwartet. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch negative Stimmen. Ja, also mein Vater hat beispielsweise gemeint, warum verlässt du einen stabilen Job? Ja, gutes Gehalt bei Google.
Naja, mein Bruder, Google ist ja auch so ein...
Genau. Ja, ja, mein Bruder, mein älterer Bruder war damals bei BCG in der Beratung, bei Boston Consulting. Mein jüngerer ebenfalls bei Google. Das heißt, der ist am Anfang auch eingestiegen. Und da kommt natürlich die Frage, spinnt ihr, stabiler Job, ihr könntet was Riesiges auf, was ja auch stimmt, ne? Weil wenn man sich das mal vergleicht, was die Freunde von damals, die zum Beispiel auch bei Google oder im Studium waren, jetzt erreicht haben, also es ist die zweite Wohnung, ein Auto etc., davon sind wir noch weit entfernt. Ja? Allerdings, sage ich mal, es gibt gute und falsche Gründe zu gründen. Ja. Und finanzieller Erfolg also vor allem am Anfang, beziehungsweise Ruhm, Glamour, ich bin mein eigener Boss, das sind alles falsche Gründe. Und man gibt da sehr, sehr schnell auf, wenn man aufgrund dieser Gründe gründet. Man muss einfach diesen Drive haben, etwas zu verändern und langfristig daran zu arbeiten. Mhm. Ja, das ist ein Projekt. Für mich ist Gründen ein lebenslanges Projekt. Ja, ich möchte auch noch mit 60, 70 Unternehmer sein. Mhm. Allerdings verschiebt sich das dann irgendwann, dass ich dann vor allem Dinge mache, die ich nicht rein aus, sagen wir mal, unternehmerisch-finanziellen Erfolg machen werde, beziehungsweise nicht mehr aus diesem Drive, ich möchte mal einen riesigen Konzern aufbauen, sondern eher aus persönlichen Interessen.
Ja, ja, aber ihr habt ja jetzt schon ein sehr großes Unternehmen auch aufgebaut. Aber bevor wir darauf eingehen, du hast vorhin gesagt, mit 14 hat es angefangen und du hast so ein bisschen drumherum geredet.
Ja.
Gewisse, ich weiß gar nicht mehr, wie du dich ausgedrückt hast, aber naja, erzähl doch mal, was waren eure Anfänge?
Ja, und was waren klassisch. Die ersten Ideen? Ja, also wir haben mit 14 tatsächlich angefangen, aktiv zu werden und Geld zu verdienen. Das kam allerdings eher aus der, nicht Not, sondern aus einem gewissen Bedürfnis heraus, auch Sachen zu kaufen, was wir zum Beispiel die Freunde in der Schule hatten, weil, wie ich erwähnt habe, wir hatten jetzt nicht so viel als Kinder, uns nicht falsch gesehen, uns ging es relativ gut, wir hatten immer Essen und dies und das. Allerdings, wenn man in Süddeutschland aufwächst, was ja relativ reich ist und jetzt, sagen wir mal, nicht zu der Oberklasse gehört finanziell, dann hat man gewisse Shortcomings, ja. Mhm. Und wir haben uns sehr früh gedacht, das geht nicht so, dann müssen wir was tun. Das ist ja dieses Gründerprinzip,
ja.
Es gibt ein Problem, ich muss es irgendwie lösen,
ja.
Und das hat dann jegliche Formen angenommen, das heißt Nachhilfe. Ich habe sehr lange Nachhilfe gegeben, mit 18 habe ich dann Ferienjobs gemacht und alleine haben wir dann vor allem über eBay gehandelt, das heißt mein Bruder vor allem, hat auch Damals waren das Füller, hochwertige Füller aus den USA importiert und in Deutschland mit sehr hohen Margen weiterverkauft, teilweise sogar Leerverkäufe. Das heißt, damals hat sich so ein bisschen schon das herausgestellt, was wir machen möchten.
Mhm. Aber da höre ich jetzt auch raus, ihr wart auch auf der Suche, ne? Nach richtigen Ideen oder nach Geschäftsmodellen. Und viele Menschen erlebe ich eben so, die jetzt gerade unzufrieden sind im Job, die denken, boah, ich würde auch gerne was Eigenes machen, aber ich habe ja keine Idee. Und die dann halt so lange im Anstellungsverhältnis dann so hängen bleiben, sage ich mal. Und aber ihr habt ja schon nicht nur gesucht, sondern auch immer wieder ausprobiert.
Ja, und dann absolut, absolut, weil Gründen, Unternehmertum, aber auch alles andere ist ein iterativer Prozess. Ja, hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stecken 10 Jahre nicht erfolgreiche Aktivitäten. Mhm. Ja, das heißt, man muss einfach mal anfangen. Wenn man darauf wartet, dann tut sich nicht. Es gibt ein sehr schönes, das habe ich neulich in einem Buch gelesen, ein sehr schönes Experiment von einem Professor in den USA. Ja, ein Fotografie-Professor, der hat seine Klasse in zwei Teile geteilt und hat der Gruppe A gesagt, ihr kriegt die Noten basierend auf der Quantität eurer Fotografien. Das heißt, geht raus und macht so viele Fotografien wie möglich. Mhm. Und je mehr ihr habt, desto bessere Noten ihr bekommt. Die Gruppe B, hat er gesagt, versucht, das ein Foto zu generieren, das aber so perfekt wie möglich sein sollte. Ja, also basierend auf der Qualität. Mhm. Ja. Und die Gruppen haben dann gemacht, sind zurück. Dann hat er die top besten Fotografien qualitativ analysiert. Und was denkst du, in welcher Gruppe diese waren? Gruppe A. Qualität, Quantität. Weil während die Qualitätsgruppe daran war, irgendwie ein perfektes Objektiv, perfekten Winkel, hat einfach die Gruppe A gemacht, ja. Hatten hunderte, tausende Fotos, haben das perfektioniert, haben dann immer trainiert und im Endeffekt haben sie die besten Bilder erzeugt. Und so ist es im Leben einfach, genauso auch im Gründen. Ja, wenn du auf die perfekte Idee wartest, dann wartest du sehr lange. Und im Endeffekt merkt man sehr, sehr schnell im Gründen, dass es einfach ein Lernprozess ist.
Ja, ja, ich bin der Meister. Ja.
Richtig. Ich bin ganz anders als am Anfang meiner Gründung, auch mental. Mhm. Und ich denke mal, dass das Schwierigste am Gründen ist, sich mental zu beherrschen, seine Psychologie so ein bisschen zu erforschen und zu herauszufinden, was sind meine Stärken und wie kann ich mich auch relaxen. Ja, die ersten 2 Jahre, ich habe sehr häufig nicht durchgeschlafen. Und dann diese aktiven Pausen zu machen, zu meditieren, Balance zu finden. Und das ist ein sehr, sehr iterativer Prozess.
Mhm, ja. Ja, kann ich bestätigen. Also es war auch, als ich mich selbstständig gemacht habe,
ja.
Klar, dann überlegt man irgendwie, was ist jetzt mein Angebot, wie positioniere ich mich? Und man macht sich unheimlich viele Gedanken und denkt, boah, ich muss jetzt irgendwie dieses perfekte Konzept erstellen. Aber dann merkt man halt in der Praxis ziemlich schnell, ja, wo ist überhaupt der Bedarf auf dem Markt und ja, was wird gebraucht, was kann ich nochmal nachschärfen? Und ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass man einmal so ein Konzept aufstellt und das bleibt dann für die nächsten 10 Jahre, sondern dass sich das immer wieder verändert und auch verändern darf.
Sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Ja, also das ist sehr unwahrscheinlich, dass die allererste Idee perfekt ist.
Ja.
Und das sieht man auch bei allen erfolgreichen Gründungen. Ja, Facebook am Anfang war was ganz anderes. Mhm. Ja? Oder auch Tinder war eine ganz andere App, war gar nicht das, was es heute ist. Ja, und es hat sich immer weiterentwickelt und irgendwann war es ganz anders als am Anfang. Aber so ist es. Man muss anfangen und dann die Idee weiterentwickeln, anpassen. Vielleicht hat man irgendwann mal, wenn man so weit ist und einfach das durchgemacht hat, die perfekte Idee, aber ganz sicher nicht am Anfang. Ich kenne auch keinen Case, wo ein brandneuer Absolvent zum Beispiel oder irgendjemand gekommen ist, die brillante Idee hatte, auf einmal und dann damit sehr erfolgreich wurde. Auch da stecken Jahre von Erforschen, Patentieren und so weiter dahinter.
Ja, ja, und das sieht man oft nicht, ne? Weil meistens, wenn dann die Menschen bekannt werden oder das Unternehmen bekannt wird, dann ist es ja immer dann schon irgendwie so
absolut
im Rampenlicht und dann denkt man sich, wow, wo kommen die jetzt auf einmal her?
Ja,
Und diese 10 Jahre dahinter, die sieht man halt nicht. Und dann denkt man sich, boah, krass, die haben es jetzt irgendwie von heute auf morgen geschafft, Newcomer. Ja. Und erst wenn man sich dann damit beschäftigt, sieht man, ja, okay.
Ja, das ist, da gibt es ein sehr gutes Buch darüber. Das heißt Outliers von Malcolm Gladwell. Mhm. Empfehle ich auf jeden Fall, weil beschreibt genau das. Er meinte, welcher war es von den Komponisten? War das Beethoven oder Mozart, wo man sagt, er hatte schon mit 4 Jahren ein Meisterwerk? Ich glaube, das war Beethoven, oder?
Ja.
Genau, auch da sagt er, das stimmt gar nicht. Also Beethoven hatte erst mit 21 sein erstes Meisterwerk. Er hat nur mit 4 angefangen. Mhm. Ja, irgendwie Sachen umzuändern von seinem Vater und dann immer neue. Erst mit 21 hatte er sein erstes großes Meisterwerk. Aber da hatte er schon 17 Jahre hinter sich.
Mhm. Ja. Du hast jetzt eben noch ein anderes Stichwort genannt, Tinder.
Ja.
Und ich weiß, dass du mit deinem Bruder, glaube ich, ihr habt auch eine Dating-App entwickelt. Und zwar Tinder für Türken habt ihr es, glaube ich, genannt. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
Genau. Ja, bei, wie schon gesagt, bei uns war es ja am Anfang so, dass wir einfach gründen wollten. Wir wussten nicht, was. Ja, wir kamen aus der Internetbranche etc. Und dann haben wir uns mit unserem Mitgründer Marcel zusammen. Da waren wir noch im Job, einfach mal gedacht, wir fangen einfach an. Ja, einfach mal anfangen. Und damals war halt Tinder in den Anfängen, da kam diese Idee, wir haben einen türkischen Background, sowas gibt es noch nicht in Deutschland. Tinder für Türken. Haben wir irgendwie nebenbei Prototype, ich habe das Logo und das Interface in PowerPoint designt. Marcel hat es halt am Abend irgendwie programmiert. Und dann sind wir tatsächlich auch nach Kreuzberg hier in Berlin auf die Straße und haben meine Landsmänner quasi gefragt mit der App in der Hand, hey, würdest du es nutzen? Wie findest du das? Und wir hatten tatsächlich auch einige tausend Nutzer. Allerdings haben wir sehr schnell gemerkt, okay, das ist zwar eine gute Idee, das wird aber niemals sich skalieren, weil der Markt einfach zu begrenzt ist. Allerdings haben wir sehr schnell festgestellt, wir können sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Ja, also Marcel, Melikşah, mein Bruder und ich. Und wir sind sehr ergänzend, ja, in unserer Arbeitsweise. Und dann haben wir einfach angefangen und haben quasi Headhunting, also Recruiting gemacht, um uns eigentlich quer zu finanzieren, aber haben dann relativ sehr schnell entdeckt, dass der Recruiting-Markt, der Recruiting heutzutage immer noch so ist wie vor 20 Jahren.
Ja.
Ja, sehr ineffizient, sehr viel manuelle Arbeit, vor allem Headhunting, sehr teuer in Deutschland. Mhm. Und einfach für alle Beteiligten hoch frustrierend. Und daraus ist eigentlich Taledo entstanden, dass wir das ändern möchten. Kurz zu Taledo, also im Grunde haben wir eine Plattform, eine Suite für beide Seiten. Das heißt, die Kandidaten können sich anmelden und die Jobs suchen und immer mit den Kunden, mit den Unternehmen in Kontakt bleiben. Und die Kunden haben quasi zum ersten Mal eine Plattform, wo sie den gesamten Recruiting-Prozess vom Active Sourcing über das Interviewing selbst bis zum Closing über eine Plattform abdecken.
Ja,
wow. Das ist so die Idee dahinter. Und wir unterstützen den Gesamtprozess. Das heißt, die können unsere Headhunter jederzeit dazu buchen, um einfach viel effizienter, kostengünstiger und schneller zu arbeiten durch Digitalisierung.
Ja, wow. Genau. Ja, auch eine coole Idee. Also, weil, da gebe ich dir recht, ich komme ja auch aus dem Recruiting ursprünglich und da hat sich, ja, natürlich nicht viel verändert.
Ja.
Und ich glaube, da ist aber ein Change auf jeden Fall notwendig.
Absolut. Also ein 500-Milliarden-Markt weltweit und immer noch dominiert von Dinosauriern, Stepstone und Co. oder auch Michael Page, Hayes. Da muss sich definitiv was tun.
Ja. Und seid ihr da auf bestimmte Branchen spezialisiert oder deckt ihr alles ab?
Derzeit hauptsächlich digitale Rollen. Ja, also Sales, Online-Marketing, IT. Mhm. Die pilotieren gerade Medical, das heißt die Vermittlung von Ärzten in den Krankenhäusern. Allerdings hauptsächlich noch White-Collar, das ist Akademiker-Vermittlung.
Ja.
Es gibt ja noch den riesigen Part des Blue-Collar-Recruitings, was ja Adecco und Co. machen. Das ist meistens in Temp-Arbeitnehmerüberlassung. In dem Bereich sind wir noch nicht aktiv.
Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
Jetzt müssen es knapp über 40 sein, 40, 42, genau.
Wow. Habt ihr jetzt, also was ich jetzt schon rausgehört habe, ihr bringt ja unheimlich viel Erfahrung mit und auch dieses Gründergehen und auch diesen Drive, diesen Willen einfach auch was zu verändern. Was ist darüber hinaus euer Erfolgsrezept?
Ich sage immer, noch sind wir nicht erfolgreich. Ja, also es ist ja immer, sagen wir mal, marginal, was man das, genau was du erwähnt hast. Man sieht eigentlich nur das Ergebnis, aber diese 20 Jahre dahinter. Und was mich immer dabei frage, wie definierst du Erfolg
ja,
als Unternehmer? Wenn es darum geht, ein profitables Business aufzubauen, dann hätte ich was anderes gemacht. Dann hätte ich kein Internet-Startup. Wenn es darum geht, Unternehmensgröße zu haben, Mitarbeiter, dann gibt es viel größere Unternehmen, die es viel schneller gemacht haben. Nichtsdestotrotz, man muss natürlich dankbar sein für jeden einzelnen Schritt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir die Corona-Krise als Recruiting-Unternehmen sehr, sehr gut überstanden haben und nicht das Team stark kürzen mussten. Mhm. Ja, viele Headhunter haben ja sehr stark gekürzt.
Ja.
Und einfach unsere Mitarbeiter auch durch diese Krise gebracht haben. Und das ist das, was mich eigentlich so ein bisschen treibt, weil im Endeffekt finanzieller Erfolg, das geht immer nach oben, ja, und das hat kein Ende. Im Endeffekt braucht man diese, was ich anfänglich gesagt habe, man braucht diese andere Gründe. Man muss ein Problem lösen möchten, ja, und einfach dieses innen drin haben, wenn es nicht ich mache, macht es jemand anders. Das geht aber nicht, weil ich bin der Beste, der das machen kann.
Mhm.
Ja, wenn man das nicht hat, wenn man aus finanziellem Erfolg, aus Ruhm, also häufig hört man so Sachen wie, ich bin mein eigener Chef, vielleicht in der Selbstständigkeit, allerdings im Unternehmertum, ich hatte noch nie so viele Chefs, meine Investoren, meine Mitarbeiter, meine Mitgründer, ja, jeder ist quasi dein Chef, weil du bist eigentlich der Problemlöser. Mhm. Glamour überhaupt nicht, also es ist super hart. Und wie gesagt, finanzieller Erfolg, wenn es darum ginge, wäre ich jetzt noch im Konzern, würde meine sechsstelligen Gehälter haben und ein Auto fahren. Ja, aber darum geht's einfach nicht mal. Es geht um dieses Langfristige. Ich möchte einfach in 30 Jahren woanders stehen und einfach so ein bisschen, es klingt jetzt klischeehaft, so ein bisschen die Welt verändern.
Mhm. Ja, schön gesagt. Jetzt wollte ich noch mal auf die Zukunft der Arbeit zu sprechen kommen, weil du hast ja gerade auch gesagt, naja, der ganze Markt, der muss sich verändern in den nächsten Jahren. Wenn wir das jetzt mal so auf den allgemeinen Arbeitsmarkt beziehen, was meinst du, wohin geht die Reise und welche Fähigkeiten braucht man auch zukünftig, um erfolgreich oder ja, um attraktiv zu sein als Arbeitnehmer für den Arbeitsmarkt?
Gute Frage. Was ich definitiv sehe, ist, dass sich Skills sehr schnell verändern. Mhm. Ja, einfach weil sich die Technologien extrem schnell verändern. Also vor allem im digitalen IT-Bereich, aber auch inzwischen in anderen Bereichen. Und ich denke, um attraktiv für den Arbeitsmarkt zu sein, muss man jetzt nicht unbedingt Hard Skills zeigen. Ja, es geht nicht darum, der beste Programmierer für Java zu sein.
Ja.
Ja, es geht, glaube ich, hauptsächlich darum, eine gewisse Flexibilität zu zeigen und Lernfähigkeit, weil das ist das, wofür wir hiren. Ja, es gibt diesen Spruch, don't hire for skill, hire for attitude. Ja, einfach diese Lernfähigkeit und diesen Willen zu zeigen, sich weiterzuentwickeln. Und wenn man das zeigt, dann kann man sich als Java-Entwickler in Ruby weiterentwickeln, weil das vielleicht eine bessere Technologie ist oder aus dem Hardware-Vertrieb in den Software-Vertrieb gehen. Ja, ich denke, das ist das Wichtigste. Und es geht ja hier auch darum, dass vielleicht einige der Zuhörer eventuell unzufrieden sind mit ihrem Job. Und was ich rede mal jetzt als Recruiter und als Unternehmer selbst, was ich sehr, sehr häufig sehe, ist, dass sich Mitarbeiter ein Environment aussuchen. Ja, sie gehen nach dem Environment. Ich muss jetzt für ein Fitness-Startup arbeiten, ja, oder das Team muss cool sein, ja. Das vergeht aber relativ schnell, ja, weil im Endeffekt, um glücklich zu sein im Job, so denke ich das, geht es hauptsächlich um die Aktivitäten, ja. Man kann die beste Aktivität in einem todlangweiligen Unternehmen haben, auf der anderen Seite langweilige Aktivität in dem hippesten Startup, in dem coolsten Startup da draußen. Mhm. Und man wird mit der besseren Aktivität, mit der passenden Aktivität wesentlich glücklicher. Also funktioniert das Gehirn. Es gibt dieses Prinzip vom Flow, vielleicht kennst du das.
Ja.
Dieses psychologische Prinzip. Ich würde auf jeden Fall jedem Zuhörer empfehlen, das mal nachzulesen. Im Grunde geht es darum, dass man den Flow erreicht, wenn die Anforderung der Tätigkeit mit den Skills übereinstimmen.
Ja.
Ja. Und man muss sich einfach mal überlegen, was sind diese Aktivitäten? Ich weiß das, weil ich das sehr lange analysiert habe. Ich mag es zu reden, aber auch reinzugehen und Probleme in Excel beispielsweise zu lösen, Prozesse zu analysieren, das ist genau mein Ding. Und so mache ich mich happy. Ja. Das heißt, meine Empfehlung wäre es, geht auf die Aktivität und nicht das Arbeitsumfeld. Das Arbeitsumfeld, das ist sehr schnell nicht mehr neu und hip, wenn man mal 6 Monate darin war.
Ja. Ja, ich finde das auch, weil bei dem Flow-Konzept ist es ja so, dass man quasi in den Aufgaben so aufgeht, dass man Raum
Richtig.
Und Zeit um sich herum
Richtig. Bringt.
Und ich glaube, in dem Moment hat man ja auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken, dass man unzufrieden ist, weil man einfach so aufblüht in dem, was man tut und ja, alles um sich herum vergisst. Und
produktiv, man ist produktiv. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, also ich mache das beispielsweise selbst, ich erfasse jeden Abend seit Jahren, wie ich mich am Tag gefühlt habe, ob ich produktiv war. Ich habe mein eigenes Formular erstellt dafür über Google Forms. Und die Tage, wo man einfach hochproduktiv ist, ist man glücklicher. Das ist nun mal so, ja. Und wenn man mal zurückdenkt, wann war man unglücklich im Job? Das war nicht, weil man super viel zu tun hatte, dies, das, sondern weil es einfach nicht lief. Ja, irgendwie hat der Boss genervt oder dies, das, es war einem todlangweilig. Es gibt ja diesen Begriff von Bore-out.
Ja.
Und ich glaube, das ist sehr viel häufiger als der Burnout.
Ja.
So wie ich das sehe. Ich kenne sehr viele Menschen, die in den Bore-out geraten, weil sie eben, weil irgendwann mal die Skills die Anforderungen übersteigen, ja, und sie sich nicht konstant challengen. Dann wird einfach dann geht das Momentum verloren. Man fällt so langsam in die Lethargie und einfach wird unglücklich. Ja. Umgekehrt geht es natürlich aus. Das heißt, wenn es immer stressiger wird und man in die Richtung vom Burnout geht, dann kann man das aber relativ gut unterbinden, indem man einfach so ein bisschen diese Assertiveness steigert, einfach Nein zu sagen, bestimmte Dinge abzugehen und einfach ein bisschen zu relaxen.
Ja, ja, das kann ich zu 100% bestätigen. Ich weiß nämlich noch, als ich meine Berufsausbildung gemacht habe, da war ich in einer Abteilung, da gab es einfach nicht viel zu tun und ich war dann noch ganz neu und ich war einfach nicht den ganzen Tag irgendwie ausgelastet mit Aufgaben. Ja. Und am Anfang ist es halt irgendwie ja super langweilig und dann sucht man sich aber noch Arbeit. Also ich habe dann das ganze Intranet irgendwie durchgecast und alles durchgelesen und so. Aber irgendwann war das dann auch vorbei. Und dann habe ich das gemerkt, man wurde dann wirklich so eine Lethargie stellte sich dann ein, wie du das auch gerade geschildert hast, dass wenn dann eine Aufgabe kam, man schon irgendwie fast gar keine Lust darauf hatte oder überfordert war. Und das war ja jetzt wirklich nur so ein paar Wochen in der Ausbildung. Und aber da habe ich das wirklich so gemerkt, wie krass das ist, wo manche sagen würden, ja, ist ja ein Luxusproblem, dass man nicht irgendwie viel zu tun hat und keinen Stress, aber es ist genau das Gegenteil.
Genau das Gegenteil, ja. Das ist dieses Boredom Fatigue. Ich weiß gar nicht, wie die Amerikaner dazu sagen. Auf jeden Fall, es klingt so schön, ja. Ich meine, ich schaue mal auf YouTube und lese ein paar Sachen und bin dann zu Hause. Allerdings macht das überhaupt nicht glücklich, ja. Da gibt es, kann ich absolut empfehlen, die Ressourcen von Manfred Spitzer, dem Gehirnforscher. Er sagt genau das, ja. Ich meine, man muss neue Sachen lernen, um glücklich zu werden, weil so funktioniert das Gehirn. Der einzige Grund, warum es Serotonin gibt, ist es, um die Synapsen im Frontallappen zu öffnen, um neue Sachen zu lernen, ja. Und das muss man verstehen. Deshalb finde ich diese Bücher sehr interessant darüber. Man kann es sehr stark anwenden auf sein eigenes Leben. Mhm. Und irgendwann kommt man eben in diese Phase der Lethargie. Und wenn ein Stein rollt, dann kann man den viel einfacher weiterrollen lassen. Wenn er mal stehen bleibt, dann ist es sehr, sehr schwierig, wieder ins Rollen zu kommen. Und das kenne ich auch. Also eine der größten Schwierigkeiten als Unternehmer ist es, dass man am Anfang keine Arbeit hat. Mhm. Ja, du hast keine Kunden, du hast kein Produkt, du hast keine Probleme, die generiert werden von dem Kunden oder Mitarbeiter. Was machst du? Wie fängst du an?
Ja.
Ja. Und da gehen auch viele eben unter, indem sie sagen, ja, läuft doch und so weiter und machen da nichts. Man muss am Anfang aktiv Produktprobleme generieren und einfach aktiv werden, weil sonst verfällt man in diesen Lethargiesog.
Hast du da zum Schluss einen Tipp für die Hörer und Hörerinnen? So, wenn man jetzt noch angestellt ist und man hat jetzt noch gar keine Berührungspunkte mit dem Gründertum und man denkt sich aber, es wäre total cool, zu gründen oder sich selbstständig zu machen. Was ist dann so der allererste Schritt, den ich tun kann in die Richtung?
Ja, wie gesagt, also auch im Grunde, viele denken dann daran, irgendwas Hippes zu gründen, die fünfte Yoga-App, weil man mag ja die, oder was heißt fünfte, das ist schon inzwischen die 30. Yoga-App, weil ich mag ja Yoga und das ist vielleicht marginal anders. Nicht nach der Industrie, nach dem Markt, nach dem Interesse gehen, sondern mal wirklich analysieren, was sind die Aktivitäten, die ich wirklich gut kann, ja, wo ich wirklich heraussteche im Vergleich zu anderen. Ja, was ist das, was mich einfach, weil jeder Mensch hat sowas, ja. Es gibt keine schlechten Mitarbeiter oder was auch immer. Es gibt nur einen falschen Match.
Ja.
Ja. Jeder Mensch hat irgendeine Passion, irgendwas, wo er richtig gut ist. Und mit Passion meine ich jetzt nicht ein Hobby, was man nicht theoretisch monetarisieren kann, weil das ist auch eine Misconception, so follow deiner Leidenschaft. Es muss die Aktivität sein, weil wenn man seiner Leidenschaft folgt, dann sage ich, dann geht man wieder in die Richtung, ich mache eine Yoga-App. Mhm. Ja, es geht um die Aktivitäten. Ist es eine Analyse durchzuführen? Ja, ist es zu sprechen, wie es wahrscheinlich in deinem Fall ist, Interviews führen, Kontakte knüpfen? Ja, diese Aktivitäten analysieren und daraus würde ich die erste Gründung machen.
Mhm. Ja.
Oder den Job wechseln, das geht ja auch.
Ja, genau. Und vielleicht da nochmal ganz kurz drauf zu sprechen zu kommen, wenn ich jetzt den Job wechseln will, wie könnt ihr mir da helfen? Mhm. Weil euer Angebot richtet sich, ja, hast du ja vorhin erzählt, also einmal an die Rekruter, an den Unternehmen zur Unterstützung, aber auch an die, an die Bewerber draußen.
Ja. Ja, genau. Also jeder kann sich auf unserer Plattform anmelden. Mhm. Geht relativ schnell, entweder mit Xing, LinkedIn oder mit dem Lebenslauf. Das geht meistens so 3-4 Minuten. Wir haben einen Approval-Prozess, das heißt, nicht jeder wird sofort auf die Plattform zugelassen. Wir haben ein gewisses Onboarding mit unseren Talentmanagern, die sehr erfahren darin sind zu erkennen, was sind einfach die Anforderungen auf dem Markt, wie kann ich, sagen wir mal, auch das Profil des Kandidaten verbessern. Und wenn das dann angenommen wurde, dann gibt es eben dieses Onboarding vom Talent Manager, der unterstützt dich, der fasst deinen Lebenslauf an, berät dich und unsere Mitarbeiter empfehlen in Kombination mit unserer Plattform empfehlen dann die passenden Jobs.
Mhm. Ja, sehr cool. Also ich verlinke das auch gerne in den Shownotes und auch die Bücher, die du genannt hast. Mhm. Dann bedanke ich mich erstmal für das Interview. Da waren ganz viele tolle Tipps dabei. Ja, vielen Dank.
Danke auch, Juliane. War sehr, sehr nett.
Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.